Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 253. Christina Bösenberg, KI-Change zwischen Daten, Mut und Menschlichkeit. Im Gespräch mit Christina Bösenberg, Wirtschaftspsychologin und C-Level-Beraterin, geht es um die Chancen und Herausforderungen der KI-Transformation in deutschen Unternehmen. Wie gelingt der Wandel zwischen Datenflut, Entscheidungsdruck und kulturellem Umbruch? Warum braucht erfolgreiche KI-Einführung mehr als Technik, nämlich Mut, Führungsstärke und ein echtes Verständnis für den Faktor Mensch? Gemeinsam gehen wir der Frage nach, warum Führungskräfte jetzt Mut beweisen müssen, welche Rolle Unternehmenskultur und emotionale Intelligenz im KI-Zeitalter spielen und wie Teams durch Offenheit, Weiterbildung und Dialog fit für die Zukunft werden können.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Wieder einmal ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolg braucht Verantwortung. In Deutschland brauchen wir nicht nur Verantwortung, wir brauchen Erfolg. Wir sind zum Erfolg verdammt, denn im Moment geht es der Wirtschaft ja nicht so gut. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Und ich habe eine Expertin, die sich mit einem Zukunftsthema beschäftigt, das eigentlich ein Gegenwartsthema ist. Für viele Unternehmen immer noch die Zukunft. Es geht zum Beispiel um KI. Christina Bösenberg ist renommierte Wirtschaftspsychologin seit vielen Jahren, ist C-Level-Berater, Beraterin bei Capgemini, bei vielen anderen. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du mein Gast bist, Christina.
Sehr gerne. Danke für die Einladung. Mich sehr gefreut.
Wir beide haben uns auf einem Wirtschaftsgipfel kennengelernt, Euromines in Hamburg. Und da war das faszinierende Thema, wie steht Deutschland da im Vergleich in der KI? Sind wir in einer Aufholjagd oder gibt es da noch Chancen? Das Thema KI, wie bist du denn da rangekommen, sag mal, als Wirtschaftspsychologin? Das ist ja ein interessanter Aspekt. Was macht das Thema mit uns? Was hat dich da getriggert?
Also ich bin seit 25 Jahren in der Technologie unterwegs, auch als Wirtschaftspsychologin und würde mal sagen von mir selber, ich bin ein Innovationsgeek, so Tech-Geek würde ich, ist vielleicht falsch, aber Innovationsgeek mal auf jeden Fall. Das heißt, ich bin immer da, wo vorne ist und wo so die ersten Innovationen kommen. Also auch wenn es um KI geht, das ist jetzt für mich schon gar kein Zukunftsthema, aber war auch sehr früh schon Thema. Also ich beschäftige mich damit seit vielen Jahren. Jetzt nicht nur seit ChatGPT da ist, was ja ein Large Language Model ist. Es gibt ja noch sehr viele andere Kategorien von KI. Genau, und ich bin so dazu gekommen, dass ich immer an der Schnittstelle denke und reflektiere von Mensch, Organisation, Struktur, Prozesse und Technologie. Und KI ist ja als die Leittechnologie gar nicht mehr wegzudenken. Und so kam ich zu dem Thema, denn ich glaube, dass wir hier vor einer Schwelle stehen oder schon mittendrin sind, wo eine Technologie uns als Menschen viel massiver beeinflussen wird und das er ja auch schon tut jeden Tag, als wir oder als viele noch annehmen oder sich auch damit überhaupt auseinandergesetzt haben. Also lange Rede, kurzer Sinn, KI und Mensch ist eine sehr, sehr relevante Schnittstelle, die wir, glaube ich, nicht zu wenig betrachten dürfen.
Es ist ja so, im Laufe unseres Lebens, also wenn wir schon ein bisschen fortgeschritten sind, machen wir ja verschiedene technologische Trends und Entwicklungen. So zum Beispiel, als wir beide, also zumindest als ich jung war, da hatten wir noch nicht diese kleinen Dinger, diese Mobiltelefone. 2007, ich erinnere mich noch ganz genau an die Rede von Steve Jobs, wo er das Ding so aus der Tasche zog und sagte, one more thing. Und dann sagten die, was ist denn das für ein Ding? Das hat ja gar keine Tasten. Das ist ja gar kein richtiges Telefon. Und viele haben geglaubt, Nokia zum Beispiel, Sony Ericsson, ach, das ist ein Trend, das geht wieder vorbei. Also das wollen die Leute gar nicht haben. Und das hat revolutionär unser Verhalten, unser, ja, verändert. Und wenn wir beide durch die Straßen laufen, wir sehen, also überall sind diese Dinger präsent. Und mit künstlicher Intelligenz ist es ähnlich. 1950 mit dem Turing-Test fing
Genau.
an. Kann man künstliche Intelligenz, kann man das unterscheiden von menschlichem Verhalten? Und da gibt es ja dieses legendäre Video mit Google 2018, wo also eine KI einen Friseurtermin vereinbart. Und mittlerweile ist da so viel passiert. Aber in Deutschland, wie siehst du das? Wie wird das wahrgenommen in Deutschland? Ist der große Trend, dieser Hype da, sagt, ja, das müssen wir unbedingt tun? Oder schlafen da einige Unternehmen noch?
Also auf der Unternehmensseite würde ich sagen, das Schlafen hat aufgehört, aber leider erst seit wenigen gefühlt Monaten, Jahren. Ich glaube, auch im Mittelstand und auch in den kleineren Unternehmen ist angekommen, dass KI uns ganz viel Effizienz und Produktivität steigern kann, dass wir einfach viele Stunden die Woche sparen können, wenn wir das Administrative und Repetitive, das, was ja auch langweilig ist und zäh, auslagern an eine KI. Ist das überall schon implementiert? Nein. Ich glaube, dass die Individuen, also die Menschen privat, da wenig schlafen. Natürlich gibt es eine Generation, die jetzt, sagen wir mal, so 70, 80 plus, das ist deren Thema sicher nicht, aber die meisten Menschen privat nutzen ja KI. Also ich meine, du hast eben gerade dein Mobiltelefon hochgehalten, da ist ja ganz viel KI drin und das ja seit 15 Jahren, ne? Jürgen Schmidhuber, der ja die Spracherkennungs-KI entwickelt hat vor 35 Jahren, glaube ich, war es schon, ne? Das ist ja dann leider hier nicht in die Pilotierung gegangen, sondern natürlich wie immer im Ausland. Aber da ist ja eine Spracherkennungs-KI zum Beispiel drin. Das sind natürlich rudimentäre Versionen, aber trotzdem, wir nutzen ja alle jeden Tag KI. Und seit ChatGPT da ist ja auch der Zugang für jeden Menschen da. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, hier müssen wir umkehren. Da sind die Organisationen nicht unbedingt überall die Vorreiter, sondern die Individuen, die es privat alles nutzen, bringen das dann in die Unternehmen auch rein, ne, und stärken da eine Kultur der Veränderung. Und natürlich gibt es viele Unternehmen, die ich jetzt berate, das sind eher global aufgestellte Konzerne, aber auch im Mittelstand Global Player, die haben das sehr gut verstanden und sehen auch, wo sind die Use Cases, also wo können wir es wirklich anwenden, wo hat der Einsatz von KI echten Effekt auf unsere Prozesse, Strukturen, Kosten. Das passiert schon sehr viel.
Was ich immer wieder feststelle in Gesprächen mit Unternehmen, dass der Kenntnisstand der Mitarbeiter sehr unterschiedlich ist. Bei manchen steht KI für kein Interesse. Nee, interessiert mich gar nicht, will ich gar nicht. Was wird schon passieren? Bei anderen ist der Hype da. Weißt du schon, hast du schon? Und gestern
Ja.
habe ich, und dann lass mich doch zufrieden. Was bei vielen Unternehmen aber eine große Herausforderung ist, die haben kein Konzept. Die haben überhaupt kein Konzept, wie sie es einführen sollen. Dann soll das ganz große Ding passieren und dann müssen sofort. Ich sage immer wieder, kleine Schritte, das sind doch die richtigen, oder wie siehst du das?
Also das stimmt in der Analyse, die Konzepte sind oft rar leider. Das fängt aber noch viel früher an. Wie ich das sehe, ist, die meisten Unternehmen haben nicht mal eine gute Datenstruktur. Du brauchst ja für die Einführung jeder KI, egal welcher, brauchst du ja Daten, auf die diese KI im Unternehmen zugreift, um überhaupt Effizienzsteigerung oder was auch immer du möchtest, für schnellere Prozesse zu erwirken. Du brauchst ja eine Datenstruktur. Und selbst diese Daten, die irgendwo logisch strukturiert abgelegt sind, auf einem SharePoint oder in irgendeiner Form, die haben ja die Unternehmen gar nicht. Diese Datenstruktur, da fängt es ja schon an, das fehlt. Das braucht es dringend und ja. Und dann, wenn es eine Datenstruktur gibt, dann brauche ich ein Konzept, eine sogenannte Roadmap, würde man ja jetzt in Englisch sagen. Also dann brauche ich ein Konzept, welche Ziele will ich denn überhaupt erreichen? Also das ist ja schon das Erste. Wir führen jetzt hier irgendwie eine Enterprise-Version von ChatGPT ein. Würde ich nicht machen. Ich würde erstmal überlegen, vom Ende her gedacht, was will ich denn jetzt mit meinem Unternehmen, mit meinem Produkt oder Dienstleistung für Ziele hier erreichen? Was soll mir die denn helfen? Es gibt ja eine ganz große Bandbreite von Themen, die eine KI unterstützen kann. Wie weit bin ich denn auch mit meiner Datensicherheit? Wie weit bin ich eben mit meiner Datenstruktur? Aber was will ich erreichen? Da hast du vollkommen recht, würde ich auch sagen. Ohne gutes Konzept würde ich abraten mittlerweile, weil dann sind die Enttäuschungen einfach so groß, dann ist dieser Frust so groß. Ja, bringt doch nichts, hat ja nichts erwirkt, was wir wollten. Naja, aber was wolltet ihr denn? War das sehr, sehr klar, was das Ziel ist, ne? Also da gebe ich dir recht.
Und oft sind die Probleme sehr offensichtlich. Also ich spreche zum Beispiel, komme ja ein bisschen aus dem medizinischen Bereich, mit verschiedenen niedergelassenen Ärzten und sage, was sind eure größten Probleme? Ach, sagt er, hör mir auf. Diese Terminvereinbarung am Telefon, das kostet ja wahnsinnig viel Zeit. Da haben wir gut ausgebildete Kräfte, die sitzen da am Telefon und ich sage, okay, das könnte man mit künstlicher Intelligenz lösen. Ja, wirklich? Ja, und es ist gar nicht so schwierig. Also ich frage dann immer, wo ist dein Engpass? Was ist die Arbeit, die dir wenig Spaß macht, die Routinetätigkeiten sind, wo dir vielleicht jemand anders helfen kann? Und dann kommen ganz viele Dinge auf. Wie gehst du daran, wenn du Unternehmen berätst, in diesem Bereich? Was machst du mit denen?
Ja, ich gehe so ähnlich vor, ne? Ich frage eben, was ich eben andeutete, was sind denn deine Ziele mit der KI? Warum überlegst du es überhaupt? Weil es cool ist, okay. Ich gehe schon davon aus, dass jeder irgendwo mal was mit KI zu tun haben sollte und jedes Unternehmen, aber ich gehe genau so vor. Also, aber nicht im Sinne von, was willst du loswerden, sondern was willst du erreichen? Was sind die Ziele, die strategischen Ziele auch? Wo willst du dich hin entwickeln? Also ich berate ja jetzt kleinere Unternehmen weniger im Sinne von Zahnarztpraxen oder Rechtsanwaltskanzleien, aber natürlich auch Mittelstand und Unternehmen. Da geht es dann um Produktion. Ich möchte eine intelligente Produktion, die vielleicht unabhängiger vom Menschen balancieren kann, welche Energie ich wann wie verbrauche. Ne? Also auch damit ESG-Richtlinien, wie kann ich da bestimmte Richtlinien einhalten? Kann mir da die KI helfen, in Echtzeit zu adaptieren in meiner Produktion? Solche Themen sind das ja dann oft, ne? Also das sind ja weniger diese Themen, die jetzt eine Rezeptionistin hat. Aber was ich vielleicht hier beitragen kann, was interessant ist, ich rede im Moment in letzter Zeit viel, viel öfter über Agentic AI, also über Agenten. Wobei können uns Agenten eigentlich helfen? Und da unterscheiden sich halt die kleineren Unternehmen gar nicht mehr von den großen, weil das so, wie du sagst, Agenten heißt ja einfach nur, dass du eine Interface, eine Plattform hast oder ein Gesicht hast oder eine User Interface hast. Und darunter laufen 20 verschiedene KIs. Das heißt, der Agent oder die Agentin organisiert dir ja Sachen wie eine Terminplanung, bucht dir eben den Friseurtermin und bucht dir vielleicht auch das Taxi oder den öffentlichen Nahverkehr dahin. Das sind ja so gängige Beispiele. Aber Agenten können ja auch Entscheidungsprozesse in sehr komplexen Unternehmen übernehmen oder Entscheidungen vorbereiten, die dann der Mensch trifft und haben ja die Fähigkeit dabei, deutlich mehr exorbitant mehr Daten zu analysieren und zur Verfügung zu haben, als das jedes menschliche Gehirn hat. Das heißt, die Entscheidungsvorbereitung an Schnittstellen, wo Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel, wie viel Material kaufen wir ein, wann sind Materialknappheiten vielleicht zu erwarten oder eben auch Sachen wie, welche Fähigkeiten und Skills brauche ich in 5 Jahren, wonach richte ich meine Jobprofile aus. Das machen ja Agenten oft ehrlicherweise deutlich besser als ein Mensch, weil sie einfach viel mehr Informationen verarbeiten können. Nicht nur schneller, sondern auch wirklich mehr. Und über Agenten spreche ich viel.
Christina, das finde ich super. Also das passt wie die Faust aufs Auge. Weißt du warum? Ich gehe ja jeden Morgen aufs Laufband. Heute Morgen auf den Lauf. Ich höre mir immer irgendetwas an. Also
Ja.
meist KI. Heute Morgen habe ich mir natürlich auch einen Vortrag, ein Video über KI-Agenten angeschaut. In den letzten 3 Tagen. Lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen, weil das
Ja.
ist ein neuer Aspekt der KI, der so interessant ist und der so zukunftsorientiert ist, da wir viel mehr machen können. Die Leute kennen ja mittlerweile ChatGPT, ach so, da gebe ich in einen sogenannten Prompt was ein und sage, such mir mal dieses, mach mir mal jenes. Aber führe uns doch mal ein bisschen daran, welche Möglichkeiten haben diese Agenten? Da gibt es ja so Plattformen wie N8N und viele, viele andere Dinge. Was hilft mir das als Unternehmer? Praktisch.
Also, das ist im Prinzip das, was ich eben schon beschrieben habe. Die Agenten helfen dir einfach, komplexe Prozesse in ganz kurzer Zeit zu managen, ohne menschliches Zutun. Also, das ist ja dieses Friseurbeispiel ist ja deshalb so gut oder die Reisebuchung ist ja deshalb so gut, weil du es transferieren kannst auf ganz viele Prozesse im Unternehmen, ne? Also, buch mir eine Reise, dann gibst du 10 Kriterien ein, bitte mit Anreise, Abreise, gleich den Spa mitgebucht. Also, was ich sagen will, ist, Agenten haben ja die Fähigkeit dadurch, dass du ja das Gefühl hast, du hast da eine KI, aber nein, darunter laufen 20 verschiedene KIs, die eine bucht die Reise, die andere bucht den Spa. Ne? Das ist ja, da hast also eine Kommunikations Fläche oder Mensch sogar, so eine Agentin kann ja auch ein Bild sein, ne, die dann sich bewegt.
Also ich
Und
stelle mir,
darunter.
ich stell mir das in Praxis vor, so nach, also ich habe einen KI-Agenten, der sucht mir erstmal für mich als Unternehmen Adressen raus. Ich möchte alle Automobilhändler in Norddeutschland haben. Dafür würde ich einen Agenten. So. Und der nächste Agent, der soll die dann qualifizieren zum Beispiel und Ansprechpartner raussuchen.
Genau.
Ja? Und dann könnte der nächste Aspekt sein, okay, dann findet ein Telefonat statt. Das kann natürlich auch durch einen Menschen sein. Und dann werden diese kategorisiert und nachverfolgt, Angebote geschickt. Also man könnte einen ganzen Workflow mit diesen KI-Agenten erstellen. Richtig?
Genau. Du hast Recherche, du hast E-Mail-Screening, du hast Datenanalysen, du kannst dann deinen Sales-Prozess ansteuern oder auch HR-Support, ne, so Bewerbung. Also das ist ja ein Bereich, wo man wirklich schon viel einsetzt, Agentic. Du hast Bewerbungs- und Recruiting-Prozesse, die in ganz vielen Schritten auf diesem Weg des Rekrutierens und Bewerbens unterstützen. Bewerbungsscans, Urlaubsanfragen, Rechnungsverarbeitung, Dokumentenextraktion, was brauche ich gerade? Das sind alles Themen, die Agenten eben abnehmen können. Ne? Das ist da wieder der Punkt, den wir beide schon hatten. Alles, was ein bisschen leidig ist und auch lange dauert für Menschen, können Agenten eben sehr schnell und sehr schön abnehmen.
Und man muss auch eins sagen, es gibt ja einen großen Vorteil auch dieser KI, die ist nicht so emotional veranlagt wie wir. Nehmen wir ein Beispiel HR. So, da ist jemand, der hat so ein dickes, ganz dickes Gesicht und du sagst, siehst du dieser, oh Gott, die doch nicht bei uns. Also nein, KI, für die ist das völlig irrelevant. Die guckt nur auf die Fakten, welche Ausbildung hat die, welchen Lebenslauf hat die. Und die. Also KI kann viel wertfreier urteilen als wir Menschen. Bei uns ist das.
Total.
Ne?
Absolut. Deswegen ist es gerade im HR, finde ich persönlich, da teilen sich aber die Meinungen, finde ich persönlich sehr, sehr wirkungsvolles und gutes Tool, weil du genau wie du sagst, wir haben alle diese unconscious biases, diese unbewussten Haltungen, die, ne, unbewusst sagt ja schon, sind uns gar nicht bewusst, aber es ist so, wir suchen alle nach dem Mini-Me, nach dem Mini-Ich. Leute, die uns ähnlich sind. Ja, die hat auch einen blauen Blazer an, die muss ja professionell sein. Oder der hat halt keinen blauen Blazer an, der ist bestimmt nicht professionell. Ich mach's mal ganz platt. Aber das funktioniert in Sekundenbruchteilen im Gehirn unbewusst. Und wie du richtig sagst, gerade in Bewerbungen oder Rekrutierungsprozessen ist das natürlich eine super neutrale Stelle. Ne? Aber auch in Entscheidungsprozessen gilt das. Wenn ich jetzt sage, meine Agenten bereiten Managemententscheidungen vor, treffen tue ich sie und das Team. Aber Vorbereitung erfolgt natürlich nicht nur mit viel mehr Daten, das hatte ich schon erwähnt, aber eben natürlich auch viel neutraler. Wenn ich eine Entscheidung vorbereite als Christina, als Mensch oder du als Udo, dann sind wir ja die ganze Zeit mit dem, was wir eigentlich wollen, was bei rauskommen soll. Ne? Was wollen wir eigentlich, was die Entscheidung bewirken soll? Das macht eine KI nicht, die ist viel neutraler.
Du bist ja genau die Expertin im Bereich
Ja.
Wirtschaftspsychologie. Es gibt so viele Effekte.
Ja.
Halo-Effekt, Priming-Effekt, Confirmation.
Ja.
Und all diese Effekte machen ja etwas, sie haben ja einen Einfluss auf unser Urteilsvermögen, wie wir Dinge wahrnehmen und wie wir sie da oben im limbischen System einordnen. Deswegen geht das manchmal
Definitiv.
ziemlich schief und da kann natürlich eine KI helfen, das viel sachgerechter einzuordnen. Das ist
Absolut, genau.
natürlich.
Deswegen plädiere ich auch dafür, ne? Also auch gerade in diesen Dingen, wo es gut wäre, neutral zu urteilen. Sei das eine Entscheidung, die ich treffe für ein neues Produkt oder für eine Innovation, die ich vielleicht mal pilotiere oder ausprobiere, oder sei es eben auch für eine Bewerbung für einen Kandidaten. Ne? Das ist ganz klar, wie du sagst. Wir Menschen sind sehr, sehr subjektiv orientiert. Und selbst wenn ich im Team bin, im Team hat jeder seine Rolle. Wir kennen ja alle diese Konzepte von Teamrollen. Da gibt es ja so Farbmodelle von Blau, Grün, Gelb, Rot. Die kennen die meisten vielleicht auch von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern.
Ja,
Aber es gibt ja auch diese
Israel, all
Rollen,
solche
die
Sachen.
man hat. Der eine ist der Innovator, der andere ist so ein bisschen der mit dem schwarzen Hut, der immer der Pessimist ist. Jeder hat ja so eine Rolle. Und so entstehen ja auch Entscheidungsprozesse im Team. Rollenzuschreibungen sind da, man hat so unbewusste Biases auch über Personen, mit dem habe ich mich mal gestritten, mit dem komme ich immer gut klar. So und so entstehen ja Entscheidungsprozesse, die total unbewusst getrieben sind. Auch wenn es um Innovation, auch wenn es um technische Innovation zum Beispiel geht, du bist Mensch. Und eine KI bereitet sowas viel neutraler vor und sagt, das sind die drei Varianten, die kann man gehen, Vor-, Nachteil, Pro, Con, so. Und dann hast du eine Entscheidungsgrundlage.
Nun haben wir in Deutschland ein großes Hindernis. Das müssen wir einfach nur sagen. Wir haben etwas, das nennt sich German Angst. Wir haben immer Angst, dass wir irgendetwas verkehrt machen. Und vor allen Dingen, da gibt es ja diese große DSGVO-Datenschutzgrundverordnung. Oh mein
Böse.
Gott. Die Chinesen machen sich da überhaupt keine Gedanken. Da gibt es Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Kameras an jeder Ecke. Und jeder wird dort erkannt sozusagen, und wenn er was Schlechtes gemacht hat, da gibt es, glaube ich, so ein Punktesystem in China, und dann werden ihm Punkte abgezogen durch sein schlechtes Sozialverhalten.
So
Aber
ist es.
undenkbar. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist doch ein großes Hindernis bei uns, dass wir immer so sagen, oh, unsere Daten, und das muss jeder, obwohl wir Daten, wenn wir irgendetwas bestellen, geben wir eine Unmenge von Daten an.
Absolut. Das ist ja das Fatale, also das ist ja das Witzige, ne? Dass die Leute, die am lautesten schreien über irgendwelche AI-Acts, also Gesetze, die die Entwicklung von KI einschränken oder DSGVO, das sind ja die, die am meisten, sage ich mal in Anführungszeichen, bei Amazon bestellen und auf eBay unterwegs sind, ne? Also das ist so, wie du sagst. Jeder, der Amazon, eBay, WhatsApp, auf Facebook ist, der ein Handy hat, ein iPhone hat, der hat so viel Daten zur Verfügung gestellt. So viel kannst du mit einer KI gar nicht zur Verfügung stellen. Das ist wirklich so. Und ja, und wir haben die nicht nur German Angst, auch European Angst. Wir überregeln uns ja mit Regulatorik auch in anderen Bereichen, nicht nur bei KI, sondern ja auch bei ESG. Wir haben das ganze CPRDT-Gesetz, ne, wo man berichten muss über seine ESG-Kriterien. Das ist, kann man ja auch gut und schön finden, aber wir überregulieren uns überall, eben auch in der KI. Und das stimmt, das verhindert Innovation, das verhindert auch, dass wir einen starken Fußabdruck in der Welt hinterlassen mit Innovationen im Moment. Ich meine, ihr kennt alle die Statistiken, die größten Tech-Player sind alle in den USA, China ist super aufstrebend. Und ich sage auch immer wenn es in, ich war ja, ich war, ich bin jedes Jahr in Davos und da gibt es ein KI-Haus. Und das haben wir, bevor der AI-Act in der EU verabschiedet wurde, gab es ganz viele Diskussionen im globalen Kontext. Da war zum Beispiel der Krishna, der CEO von IBM, auf der Bühne mit einem deutschen Startup Merantix, da war der CTO, der Technology Officer, der hatte Pipi in den Augen, also Tränen, weil er auch sagt, also wenn dieser AI-Act kommt, dann kann ich eigentlich mein Business einstellen. Und der Punkt, den ich immer machen möchte dabei ist, ich finde es richtig, ethische Prinzipien zu berücksichtigen. Das ist ganz wichtig und dafür stehen wir in Europa und in Deutschland ja auch und das sollten wir uns auch nicht nehmen. Aber in einer guten Balance. Die Balance ist absolut wichtig, denn sag mal so, du redest von China. China geht ja noch. Aber wenn du in andere Länder guckst, da schert sich kein Hahn nach ethischen Kriterien. Das
Nordkorea
heißt jetzt nicht
beispielsweise.
Korea, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber
Ja.
auch in den arabischen Ländern, ne? Da wird entwickelt, bis der Arzt kommt. Und natürlich entwickeln die unbemannte Drohnen, wo eine KI ganz klar Dinge tun kann, die wir gar nicht wissen wollen. Und ne? Oder auch Biotechnologie, KI, also die menschliche DNA ist ja zu 100% entschlüsselt seit 10 Jahren, ist es, glaube ich. Also, was kann das Schlimmste sein, was eine KI entwickelt oder was Mensch mit KI entwickeln kann? Sind natürlich Viren oder Bakterien, die diese menschliche DNA breitflächig innerhalb von Tagen zerstören. Und zwar grob, also da war Corona gar nichts dagegen. Und wenn du wirkliche KI-Expertinnen und Experten fragst, was ist eigentlich eure größte Angst? Dann höre ich immer auf diesen Zukunftskonferenzen, das ist nicht Waffen. Waffen, ja, ist auch, ne? Das ist Biochemie. Das ist die menschliche DNA anzugreifen, breitflächig. Und das geht, ne? Das ist das. Und wenn wir uns da gar nicht mitentwickeln als Deutschland mit der German Angst und als Europa und alles regulieren und überregulieren, dann sind wir irgendwann auf verlorenem Posten. So ist meine Meinung.
Also das heißt, dieser European AI Act, der jetzt forciert vorangetrieben wird, birgt natürlich nicht nur Chancen für Regulierung, sondern ganz, ganz große Gefahren,
Absolut.
Entwicklung einfach zu stoppen, zu sein,
Ja.
abzuwürgen. Das passiert nicht.
Genau.
Und andere schert ein Kehricht, die sagen,
So.
oh, wir machen einfach, ne? Okay.
Absolut.
Ja. Wie schätzt du in Deutschland das Potenzial ein, was KI-Entwicklung angeht? Wir haben ja viele kleine Startups, die so im Verborgenen arbeiten. Wir haben aber auch viele, die einfach so ein bisschen ausgebremst werden, weil die Voraussetzungen für Startups bei uns ja nicht so ideal sind wie zum Beispiel in den USA oder wie in anderen Ländern. Gerade was Venture-Kapital angeht, wo bekomme ich das her? Entwicklung kostet Geld. Wie siehst du das Potenzial hier in Deutschland? Nun hören wir durch Amerika, ich meine, wir finden das ja ganz gut, dass sie gesagt haben, in Harvard, nee, das, also ein Donald Trump sagt, nein. Wir wollen das regulieren, dann sagen natürlich die Wissenschaftler, lasst uns doch dahin gehen, nach Europa zum Beispiel, wo wir frei forschen können. Wie siehst du das Potenzial hier bei uns in Deutschland für KI-Entwicklung?
Also grundsätzlich ist das sehr groß, weil wir tolle Universitäten haben. Wir haben ganz großartige Wissenschaftler und Experten, die seit Jahren, ich sage Max Planck, Fraunhofer, die seit Jahren tolle Produkte entwickeln. Auch im Defense-Bereich hört man nicht so gern, aber im Defense-Bereich, das sind ja wunderbare, jetzt mittlerweile Einhörner, die auch hier entstanden sind. Gleichzeitig überregulieren wir die ja. Das ist ja genau das, was wir eben besprochen haben. Die Chancen sind, sage ich mal, theoretisch hoch, weil wir dieses Wissen und die Innovationskraft, die haben wir schon hier über unsere Universitäten, aber auch über unsere Unternehmen. Auch da wird viel Innovation entwickelt und Startups-Sektor auch. Und dann kommt jetzt das große Aber. Wir haben über Regulatorik schon gesprochen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, sind die Investitionsrisiken, ne? Also Risikokapital. Du brauchst dafür, das sind ja alles Wetten auf die Zukunft. Und für viele dieser Wetten auf die Zukunft brauchst du einfach sehr, sehr viel Kapital. Und hier gehen schon alle in die Knie, wenn sie mal 300, 400, 500 Millionen investieren. Jetzt Aleph Alpha war ja so ein Beispiel. Da feiert die Presse. Viele von uns, die da Expertinnen und Experten sind, sagen, das ist ja nichts. Wir brauchen 300 Milliarden, nicht 300 Millionen. Ne? Also das sind ja ganz andere Summen, die in den USA, aber auch in China investiert werden. Ne? Das ist der zweite große Bug. Also ich sage mal, um eine Frage zu beantworten, theoretisch haben wir das riesige Potenzial der Wissenschaft, der Top-Experten in unseren Instituten, aber auch der großen Unternehmen, die ja auf ganz, ganz tollen Datenquellen sitzen. Also wenn wir jetzt eine ThyssenKrupp mal anschauen, als vielleicht, wenn man darüber nachdenkt, ein sehr altes Unternehmen, ein dicker Tanker, aber was haben die? Die haben massiv Daten. Die haben Daten. Das wäre eine Quelle von Daten, auf Basis derer Startups wunderbar pilotieren könnten. Aber auch diese Schnittstelle und DAX-Unternehmen oder alte Schiffe und Startup ist ja nicht so richtig gut abgedeckt, ne? Da versuchen viele. Es gibt viele tolle Initiativen, gerade auch in in der Ecke, aber das ist noch nicht so richtig da, wo es sein soll. Also Kooperation Startups, Unternehmen müssen wir verbessern, Investitionsrisiken müssen maximal erhöht werden. Da hat die alte Bundesregierung, die Ampel, aber jetzt auch die neue ja einiges auf den Weg gebracht. Und das Dritte ist halt Regulatorik massiv runterfahren, meine Meinung.
Okay, was würdest du denn also Unternehmen empfehlen oder sagen wir mal, ja, du bist ja mehr bei den großen Unternehmen unterwegs, glaube ich. Was empfiehlst du ihnen, wenn sie also einen KI-Prozess einführen oder sagen wir im Unternehmen, wie geht man da vor? Was muss man für Voraussetzungen haben? Du hast gesagt, die Daten sind wichtig. Was muss man tun? Muss man die bereinigen? Wie geht das vonstatten in der Praxis?
Also auch das ist ein bisschen komplexer, ne, das Thema. Aber wenn du jetzt, also du führst ja normalerweise keine KI ein,
Nein.
sondern du hast ja laufende Systeme. Jetzt wenn wir mal bei diesem Personal, also globaler Konzern, nehmen wir mal einen globalen Konzern, der hat ja eine Personalmanagement-Software. Das kann SuccessFactors sein, das kann Workday sein, das kann Oracle sein, das kann irgendwas anderes sein. Die läuft ja global oft schon. Und
Okay.
dann gibt es ja aber auch in den Regionen noch so Subsysteme, die dann auch noch laufen, weil jeder hat ja so eine gewachsene
Ja klar.
Architektur. Das gibt es auch in
Das
der
haben wir schon immer
Produktion.
so gemacht.
Ne? Genau, das haben wir schon immer so gemacht. Das gibt es auch in der Produktion. Naja, das Tool läuft ja noch. Ne? So. Was ich den Unternehmen rate, klar, Datenstruktur in Ordnung bringen, ist so das eine. Das ist eine Fleißarbeit. Das ist eine große Fleißarbeit. Das andere ist aber auch anzuschauen, welche laufenden Architekturen oder welche Systeme laufen denn bei mir schon? Und da muss ich ja gucken, dass ich da drauf KI laufen lasse, ne? Also, weil man hat ja schon Infrastruktur. Das muss man sich vorstellen wie eine Wirbelsäule. Du hast ja schon eine Wirbelsäule mit ein paar Rippen dran. So, die ist ja da. Und da drauf setzt du aber ping, ping, ping intelligente, viel intelligentere Systeme, dieses Gerippe, die diese Wirbelsäule noch mal viel produktiver, effizienter oder klüger einfach machen. Wenn du jetzt beim HR-System bleiben willst, da laufen ja Personen, also Payroll, also Abrechnungssysteme, sowas ist ja schon automatisiert bei den großen Unternehmen, aber auch bei vielen Mittelständlern. Also sowas wie Payroll, also Gehaltsauszahlungen, Anpassungen, das läuft ja alles schon automatisiert. Das mag jetzt nicht in jeder Anwaltskanzlei, aber auch da ist das automatisiert. Und da drauf setzt du eigentlich KI, die das ganze System noch zugänglicher macht, vielleicht eine schönere Interface hat, viel schneller macht. Und da sage ich immer, guckt euch an, was habt ihr schon? Ist das synchronisiert? Ist das eine gute Architektur? Oder ist es ein totales Patchwork? Und was kannst du da draufsetzen? Und da gibt es tolle Lösungen. Aber wie gesagt, Datenstruktur, Architektur, die sowieso schon da ist. Das ist komplex, ne? Das ist jetzt nicht so, da kann man irgendwas funky erzählen, das würde ich jetzt gern. Aber eine KI einführen machst du ja eigentlich nicht. Du führst eine KI auf Basis der Technologie ein, die du schon hast.
So ist das. Und richtig, also ich bin schon überrascht, was manche Tools schon können. Ich habe neulich in meinem
Ja.
Workshop einfach mal so aufgeschrieben, 44 KI-Tools, egal wie Video-Prompting oder Transcripting oder ähnliches. Und es ist schon so, manche sind sehr beeindruckt. Wir haben dann mit Notebook LM gearbeitet und ich habe gesagt, und heute, jetzt ist Notebook LM jetzt auch möglich, das, was wir hier machen, ein Podcast aus einem Thema. Ich habe dir nur eine Internetseite gegeben und sage, mach mal doch einen Podcast daraus von 7 Minuten. Und die standen da mit offenem Munde. Aber es ist ja unglaublich, was dabei rauskommt. Ich will mal zum Schluss dir eine visionäre Frage stellen. Wir wollen mal gar nicht so weit. Wir wollen nicht 10 oder 50 Jahre vorangehen. Ich glaube, das können wir nicht. Aber wenn du mal so deinen visionären Blick 5 Jahre nach vorne lenkst. Was glaubst du, was wird für Unternehmen, wie wird der Alltag bestimmt durch KI, was wird wohl in 5 Jahren so alles möglich sein?
Ach, ich liebe diese Fragen.
Ja!
ja, also das wird, da gibt es ja verschiedene Szenarien, die man denken kann, Utopie, Dystopie. Ich glaube, dass wir eine wunderbare, also deutlich exponentieller, als wir alle denken und annehmen können, weil unser Gehirn kann ja nicht exponentiell denken, das können wir nicht, das können wir auch nicht mal trainieren. Aber ich glaube, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass KI noch deutlich exponentieller sich in unserem Alltag verhaftet. Das heißt, dass viele Entscheidungsprozesse durch KI gemacht werden, die wir gar nicht mehr selber steuern. Das kann gut sein, das kann auch so mittelmäßig sein, dass wir ganz viele administrative, repetitive Arbeiten abgegeben haben werden, dass dadurch natürlich viele Jobs weggefallen sind. Ich glaube auch, dass wir Stand heute, vielleicht ist das für deine Zuhörer auch interessant, immer noch falsch denken. Wir haben ja ganz oft dieses Bild, ja, die junge Generation wird dann die ältere Generation überholen und man braucht die alten Erfahrenen gar nicht mehr, aber die Jungen werden das alles digital nativ übernehmen. Dem ist aufgrund meiner Forschung und meines Wissens überhaupt nicht so, ganz im Gegenteil. Du brauchst nämlich diese breite Pyramide und diese breite Masse an Juniors gar nicht mehr, weil was machen die? Ganz oft, zumindest mal in den White-Collar-Jobs, nicht in der Produktion, aber in den White-Collar-Jobs, was machen die? Die analysieren Daten, die machen PowerPoint, ne, die repetitieren irgendwelche Meetings, schreiben Meeting-Minutes, senden Aktionspunkte raus. Das ist ja das, wie du dich hocharbeitest. Entwickeln vielleicht mal ein Strategiepapier mit, aber eben nur mit. So, all das wird eine KI machen in 5 Jahren. Das wird alles von KI gemacht. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wo wir die junioreren Rollen mit beschäftigen. Ne? Weil, sag mal so, die erfahreneren Menschen, das werden ja die sein, die das einordnen können, die das bewerten können, was die KI ausspuckt, die dann auch die Entscheidung treffen qua Position. Da wird es Durchmischungen geben. Ich will das nicht schwarz-weiß. Aber das ist, glaube ich, was, worüber wir uns unterhalten müssen, nachdenken müssen und einstellen müssen. In 5 Jahren schon. Und nicht in 10 und nicht in 15, sondern in 5.
Wir können sagen, es wird spannend, es bleibt spannend. Liebe Christina, ich danke dir sehr für diese vielen Insights, die du uns gegeben hast, und zwar aus dem profunden Blick einer Expertin, die sich sehr mit dem psychologischen Aspekt auch in der Wirtschaft beschäftigt. Wir werden da noch einiges erwarten können und ich danke dir sehr, dass du uns so viele Einblicke gegeben hast in deine Experten, in deine Expertise. Herzlichen Dank dafür.
Danke für die Einladung, sehr gerne.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.